ARD Sounds.
In der Politik sehen wir gerade das große Flattern. Die Regierung ist richtig nervös. Die Wirtschaft läuft nicht, im Juni stehen große Reformen an. Und immer wenn ein Vorschlag durchsickert, wird sofort Kritik laut. Die Umfragewerte für die AfD sind auf einem Rekordhoch und die für Kanzler Merz auf einem Rekordtief. Jetzt gibt es sogar wilde Gerüchte, dass der Kanzler ausgetauscht werden könnte. Gegen Hendrik Wüst, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Ist das realistisch oder kompletter Unsinn? Ihr seht, es gibt viel zu besprechen und zu entschlüsseln hier bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. An meiner Seite sind in dieser Woche die ARD-Korrespondentinnen Juli Kurz und Dagmar Pepping. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich bin Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns gerne, verteilt Sterne oder gebt uns ein Like. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und am einfachsten findet ihr uns in der ARD Sounds App. Dagmar, Juli, wir erleben ja gerade eine merkwürdige Diskussion darüber, ob möglicherweise Kanzler Merz ausgetauscht werden könnte. Und dazu wurde am Donnerstagabend Kanzleramtsminister Thorsten Frey in der Sendung Maybrit Illner befragt. Und seine Antwort war die hier.
Also ich würde vor allen Dingen sagen, dass wir uns auf die Schwerpunkte der Herausforderungen, die wir jetzt haben, konzentrieren und nicht eine Debatte verlängern, die nirgendwo hinführt.
Ja, diese Antwort hat er in ein paar Varianten gegeben. Also zum Kern der Geschichte hat er wenig gesagt, weil er die Diskussion offenkundig abwürgen will. Mich würde erstmal interessieren, Dagmar, wo kommt diese Geschichte überhaupt her?
Also zunächst mal muss man sagen, dass hier eine unglaubliche Unruhe herrscht, gerade innerhalb der CDU, innerhalb der CSU, weil die Werte für den Kanzler, für die Partei, für die Regierung einfach wirklich unter aller Kanone sind, um es mal so zu sagen. Und jetzt war es so, Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist nach Polen gereist, nach Schlesien, hat unter anderem auch das Vernichtungslager Auschwitz besucht und hat auf diese Reise nach Polen nicht nur Journalisten aus Düsseldorf mitgenommen, sondern er hat auch Korrespondenten hier aus Berlin eingeladen. Und die haben die Gelegenheit genutzt, auch offenbar mit ihm zu sprechen. Und dann ist auf dieser Reise offenbar irgendwann mal ja, dieses Gerücht größer geworden, dass es möglicherweise mitten im Galopp sozusagen einen Wechsel geben würde bei der Union, dass man den Kanzler austauscht. Und wie es hier eben auch ist in Berlin, fängt ein Medium an, ein Magazin, ein Podcast, ein Newsletter, ziehen die anderen hinterher und so ist die Geschichte jetzt immer größer geworden. Aber es ist ein Gerücht.
Okay, aber das, also eigentlich ja komplett fassungslos steht man da, weil man so denkt, was geht da ab? Wäre sowas überhaupt theoretisch möglich? Also, dass man den Kanzler austauscht?
Also theoretisch wäre das schon möglich, aber man muss doch sehr klar sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Also es gäbe natürlich mehrere Szenarien, also entweder, dass der Kanzler Friedrich Merz zurücktritt, dass er die Vertrauensfrage im Bundestag stellt oder eben, dass es ein konstruktives Misstrauensvotum gäbe. Aber insgesamt kann man einfach sagen, dass dieses Gerücht ja eigentlich eher ein Symptom dafür ist, dass es eben sehr große Unzufriedenheit in der Union gibt und dass jetzt so langsam die Erkenntnis einsickert, dass wahrscheinlich Friedrich Merz, um es mal salopp zu formulieren, es nicht mehr reißen wird in seiner Amtszeit. So. Aber dass es jetzt akut einen Kanzlertausch geben wird, davon geht keiner aus. Das ist auch überhaupt nicht geplant, weil also zum einen Friedrich Merz nicht einfach seinen Posten räumen wird. Er wollte ja sein Leben lang Kanzler werden. Da wird er jetzt nicht auf einmal diesen Posten räumen. Und auf der anderen Seite ist für mich auch sehr schwer vorstellbar, dass der Ministerpräsident aus NRW Wüst das will zu diesem Zeitpunkt. Also weil in dieser Zeit steckt ja diese Regierung in diesen massiven Fragen der Reformstau. Da wäre es aus meiner Sicht völlig hanebüchen für Wüst, der ja doch der sehr komfortabel im Sattel sitzt in NRW, jetzt zu sagen, ich übernehme jetzt die Zügel. Das kann überhaupt gar nicht in seinem Interesse sein. Von daher ist das ein Gerücht, was auf der ersten Ebene keine Substanz hat, auf der zweiten aber zeigt eben, wie unzufrieden man in der Union ist und wie alleine auch Friedrich Merz da als Kanzler steht im Moment.
Ja, allein, dass solche Diskussionen stattfinden, das zeigt einfach, wie sehr Friedrich Merz auch einfach Autorität verloren hat. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, unter einer Kanzlerin Angela Merkel diese Diskussion in der Union gehabt zu haben. Dass diese Gerüchte überhaupt so hier durchs Regierungsviertel gequatscht werden, zeigt einfach, unter welchem massiven Druck Friedrich Merz jetzt gerade steht.
Aber habt ihr Infos dazu, was Merz und Wüst selbst dazu sagen?
Wüst hält sich zurück, geschicktermaßen. Also was soll auch sagen? Noch dazu, was hat Julia gerade schon gesagt, seine Lage in Nordrhein-Westfalen. Der hat im nächsten Jahr Landtagswahlen. Der Mann ist 50, er hat ziemlich gute Popularitätswerte, der kann warten. Warum soll er sich jetzt mitten in diesen ja sehr wilden Reformprozess hier reinbegeben? Der kann ja da praktisch nur verlieren. Er hält sich zurück, er sagt nichts dazu. Was ich aber spektakulär...
Also er hat sich schon einmal geäußert, aber hat das so sehr cool abgeräumt. Also ja. Er sagt de facto nichts, weil er die Geschichte jetzt auch nicht größer machen will, aber er hat das sehr cool abmoderiert, was eben auch zeigt, dass er das jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt... Ich glaube, er möchte sich gerne im Gespräch halten, aber er möchte es zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.
Aber spektakulär ist wirklich, wie das Kanzleramt auf diese Gerüchte reagiert hat. Und es war alles andere als souverän. Da sind Zitate aus dem Bundeskanzleramt an Journalisten gegeben worden. Da heißt es aus dem Umfeld des Kanzlers. De facto ist es so, wahrscheinlich hat es der Kanzler selber gesagt oder ein enger Berater. Da sind Sachen gesagt worden, wüste Spekulationen oder eine naive Idee und eine gefährliche Lust an der Zündelei sei das. Und diese Spekulationen, damit betreibe man das Geschäft der AfD. Also ich würde mal sagen, da hat jemand wirklich die Nerven verloren im Kanzleramt, sowas hier an die Journalisten zu geben. Damit wird die Geschichte von einer Maus zu einem Elefanten hier im Raum. Und ich denke, wie kann man so nervös, so angefasst reagieren? Also ich muss sagen, ich bin mal wieder ein klein bisschen fassungslos, was die Kommunikation aus dem Kanzleramt angeht.
Ja, vor allem, wem bringt diese Diskussion eigentlich was? Wer profitiert davon? Also ich ahne es schon, es wurde eben schon genannt, aber ja, wer ist am Ende der Sieger?
Also erstmal ist natürlich der Kanzler der Verlierer, weil es noch mehr seine Autorität untergräbt. Er wird jetzt eben öffentlich als der dargestellt, wo die eigene Partei darüber nachdenkt, ihn abzusägen. Es kann auch gar nicht im Interesse sein der Union. Ich verstehe, warum man darüber schon im Hintergrund auch sich verschiedene Szenarien überlegt und guckt, wann irgendwann vielleicht möglicherweise Friedrich Merz nicht in den nächsten Wahlkampf ziehen sollte. Aber zu diesem Zeitpunkt, so früh in der Kanzlerschaft von Friedrich Merz, der ist ja jetzt gerade mal ein Jahr im Amt, diese Diskussion so laufen zu lassen und vielleicht auch ein bisschen anzuschieben und die Journalisten, die dann irgendwie dankbar da drauf gestiegen sind, das ist natürlich schadet der Union massiv und profitieren tut natürlich davon tatsächlich die AfD, weil die möchte ja die Union pulverisieren. Das ist das große Ziel der AfD. Die versucht die ganze Zeit die Regierung auseinanderzutreiben. Alice Weidel attackiert ja doch immer sehr massiv den Kanzler und die freuen sich jetzt natürlich darüber, über diese Sache.
Die Union erledigt das Geschäft für sie und das ist wirklich das Bizarre an der Geschichte. Die Union macht sich selber klein und erledigt das Geschäft der AfD.
Lass uns erstmal nochmal auf die Gesamtsituation schauen, denn am Mittwoch haben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Frühjahrsgutachten vorgestellt und eine Sache haben sie ganz offensiv eingefordert, nämlich schnelle Reformen bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat es in den ARD-Tagesthemen so formuliert.
Die Lage ist wirklich ernst und Reformen sind sehr dringlich.
Das klingt ein bisschen wie ein Arztgespräch kurz vor der Diagnose, finde ich. Aber ja, es gibt große Diskussion, wenn Pläne durchsickern. Was erleben wir hier gerade?
Also wir erleben gerade den perfekten Sturm. Hier kommt wirklich alles zusammen. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und das seit Jahren. Dann kommen US-Zölle dazu, der Iran-Krieg, eine Energiekrise. Dann schlägt jetzt die Demografie einfach zu. Deutschland altert. Das bedeutet höhere Ausgaben für Gesundheit, für die Pflege, für die Rente. Das muss alles irgendwie finanziert werden. Das muss jetzt sozusagen in den Reformen wetterfest gemacht werden, dieses Haus. Und das ist die Aufgabe von Friedrich Merz und seiner Regierung, das eben zu tun in Zeiten, wo die Kassen leer sind. Eben auch, weil die Wirtschaft nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen müsste. Und das ist diese riesige Aufgabe, vor der sie stehen. Und wenn ich mir diese kleine Bemerkung erlauben kann, man muss jetzt so viel tun, weil unter Angela Merkel, die 16 Jahre Kanzlerin war, eben diese Dinge nicht angeschoben worden sind.
Genau, und Kanzler Merz hat es ja auch gesagt, wir wollen Reformen, wir werden sie angehen. Und das hat er am Mittwoch auch nochmal gesagt.
Es soll eben gerecht zugehen. Und das wird uns als Bundesregierung auch bei den weiteren Reformfortschritten leiten, die jetzt vor uns liegen, bei Pflege, bei Steuern, bei Rente, bei den dringend nötigen Reformen des Arbeitsmarktes, auch beim beherzten und engagierten Rückbau der Bürokratie. Wir tun das alles in Zeiten knapper werdender Kassen.
Also er will ja offensichtlich das Richtige tun. Warum dann diese große Unzufriedenheit? Weil einer muss es ja jetzt mal angehen.
Naja, ich finde, Deutschland hat ein Problem mit Reformen. Ich meine, die 16 Jahre Angela Merkel und die diversen Wahlsiege von ihr sind auch möglich gewesen, weil sie Deutschland Reformen nicht zugemutet hat. Also wir sind doch ein ziemlich verkrustetes Land. Und immer wenn irgendwas angegangen wird, gibt es immer 15 Leute, die kommen, den Finger heben und sagen, aber nicht bei mir. Das Ganze macht es natürlich total schwierig. Und dann hat man jetzt einen Kanzler, der jetzt sozusagen die Patienten Deutschland die Diagnose stellt und vielleicht auch eine Therapie verschreibt, wo die Leute denken so, kann der sein Geschäft überhaupt? Und das ist einfach das Problem.
Also du hast es schon angesprochen, immer wenn gesagt wird, so jetzt wollen wir was machen, dann gibt es den großen Aufschrei, große Nervosität. Das konnte man diese Woche ganz gut auch wieder beim Thema Elterngeld beobachten. Das Elterngeld ist ja mit rund 7,5 Milliarden Euro einer der größten Ausgabeposten im Familienministerium. Zur Erinnerung, es soll Eltern finanziell helfen, wenn sie nach der Geburt eines Kindes vorübergehend weniger oder gar nicht arbeiten. Und als Familienministerin Karin Prien von der CDU dann angedeutet hat in dieser Woche, dass man auch darüber reden müsse, ob man dort sparen kann, kam sofort wieder heftige Kritik aus der Opposition, aber auch aus SPD und CDU. Inwiefern, ja, ist das Elterngeld ein passendes Beispiel für diese Nervosität?
Naja, wir haben leere Kassen. Den Haushalt fürs nächste Jahr aufzustellen, ist irre schwierig. Das muss bis Mitte Juli gemacht werden. Bis dahin müssen die verschiedenen Ministerien Sparvorschläge einbringen, denn sonst kriegt man einfach den Haushalt nicht zusammen. Und dann ist eben zum Beispiel im Fall von Karin Prien, das Elterngeld ist der größte Posten in ihrem Haushalt. Und wenn sie Sparziele erreichen will, muss sie da irgendwie ran. Das ist auch, finde ich, machbar, denn das muss man ja auch nochmal sagen, man hat Anspruch auf das Elterngeld, wenn man bis zu 175.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat. Also dieses Elterngeld bekommen auch Leute, denen es finanziell wirklich gut geht und die nicht unbedingt auf diese Unterstützung finanziell angewiesen sind, um sich für ein Kind zu entscheiden. Also auch wieder so ein Ding, wir haben nicht viel Geld, wo schneiden wir?
Ja, ich würde sagen, das stimmt natürlich, Dagmar, was du sagst. Das trifft jetzt nicht unbedingt die, die es sich nicht leisten können. Gleichzeitig verstehe ich schon in gewisser Form auch, warum es da jetzt so einen Aufschrei gibt, weil es ja jetzt die Situation ist, es muss eigentlich ein großes Reform, sage ich mal, komplex geben, ja. Und wenn jetzt die einzelnen Posten rausgehen und gesagt wird, da wird gespart werden und nun ist das Elterngeld einer der ersten, sage ich mal, da sagen natürlich Familien oder Eltern, ja, aber Moment, warum soll denn jetzt ausgerechnet bei uns gespart werden, wenn im Gegenzug zum Beispiel die Renten, ja zuletzt, da gab es ja die Ankündigung, dass die um über 4% steigen sollen. Oder wir haben die Superreichen, die immer reicher werden, aber jetzt soll bei uns ausgerechnet als erster gespart werden. Wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass in Krisenzeiten geguckt wird, was man bei den Familien sparen kann. Und das ist, glaube ich, die Grundnervosität, die es im Moment gibt, dass bei jeder Sache, die geleakt wird oder ein Entwurf, der noch nicht fertig ist, dann schreien natürlich die Partikularinteressen auf, weil man eben nicht das Große und Ganze bislang sieht. Und das ist die Herausforderung, vor der jetzt die Bundesregierung steht. Sie muss ein Reformpaket schnüren in ihrer Komplexität, was am Ende auch noch gerecht ist, also generationengerecht.
Ne? Aber ich muss da einmal kurz nachhaken, weil wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen haben, dass egal, wenn ein Vorschlag gemacht wird, gibt es sofort das große Raunen und man denkt dann immer so, warum klärt ihr das nicht erstmal vorher und werdet euch einig, weil dadurch hat man ja immer als Bürger dieses Gefühl so, es ist alles total konfus und irgendwo müssen sie ja anfangen und dass man dann auch sagt so, ja, aber wenn es auch das, was Dagmar gesagt hat, wenn das Grundeinkommen bei 175.000 liegt und es wahrscheinlich auch eine Reihe gibt an Menschen, die auch ohne dieses Elterngeld klarkommen würden und auch Kinder in die Welt setzen würden, ohne dass die Hunger leiden müssen, dann drehen wir uns doch die ganze Zeit im Kreis. Also es kann ja nicht sein oder es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass alle zufrieden sind, wenn es Reformen gibt.
Ja, das ist so. Aber was ich ja gerade sagen wollte, ist, am Ende muss, damit diese Reformen in irgendeiner Form von der Gesellschaft akzeptiert werden, muss die Gesellschaft das Gefühl haben, dass es einer gewissen Form gerecht zugegangen ist. Und gerecht heißt generationengerecht, also dass nicht nur die jungen Leute geschröpft werden, sondern man eben auch an die Renten angeht. Aber es geht natürlich auch darum, dass man sagt, ja, wenn man bei den Einkommen schaut, muss, was zum Beispiel bei einer Steuerreform ist, warum geht man nicht ans Kapital ran? Auch Stichpunkt Erbschaftssteuer zum Beispiel, Vermögensteuer, diese ganzen Sachen. Also es muss in dieser Gesellschaft das Gefühl sein, dass nicht nur mein Bereich betroffen ist, also dass nicht nur ich sparen muss. Nur dann hat man, glaube ich, überhaupt eine Chance, dass diese Reform, und die Chance ist, glaube ich, sowieso schon relativ gering, von der Gesellschaft akzeptiert werden und mitgetragen werden. Denn de facto fordern wir jetzt alle Reformen. Aber natürlich, wenn die Reformen dann kommen, werden nicht alle hip hip hurra rufen. Das ist auch relativ klar.
Es war bei dieser Veranstaltung der sogenannten Wirtschaftsweisen sehr interessant. Da hat eine gesagt, ich glaube, es war Monika Schnitzer, wenn alle protestieren, dann hat man alles richtig gemacht. Also das ist die Frage von Gerechtigkeit. Jeder muss etwas schultern. Und die nächsten Wochen werden richtig spannend, weil Julia hat gerade das Thema Rente angesprochen. Am 29. Juni legt die Rentenkommission der Bundesregierung ihre Vorschläge vor. Und da wird es auch an die Rentnergeneration Botschaften geben, die da nicht jedem gefallen werden, was zum Beispiel Rentenanstiege in der Zukunft angeht oder Lebensarbeitszeit kommt. Am 30. Juni, einen Tag später, wird sich dann die Koalition in einem Koalitionsausschuss zusammensetzen und über ein ganzes großes Paket reden. Die Rente, Pflege muss was kommen, Gesundheit ist was auf den Tisch gelegt, Einkommensteuerreform, da wird was kommen. Ende Juni und in den ersten Juliwochen, das werden jetzt entscheidende Wochen auch für die Bundesregierung, ob sie was auf den Teller kriegen oder nicht.
Das erinnert ja so ein bisschen auch an die letzten richtig großen gesellschaftlichen Reformen. Das waren die Arbeitsmarktreformen unter Kanzler Gerhard Schröder Anfang des Jahrtausends. Wir können ja mal reinhören, was Schröder 2003 im Bundestag damals gesagt hat.
Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen.
So, also wie, eigentlich ja so wie jetzt, gefühlt. Wie blickt man eigentlich auf die Hartz-Reform von damals heute?
Naja, Deutschland galt damals als der kranke Mann Europas und da hat dann sozusagen Gerhard Schröder den Arztkittel angezogen und eine bittere Pille verabreicht. Also, die Arbeitslosigkeit ist durch die Hartz-IV-Reform zurückgegangen, die Wirtschaft hat wieder ein bisschen Wachstum gewonnen, das war der Anfang einer erfolgreichen Phase. Die Früchte davon hat Angela Merkel geerntet. Es gab aber natürlich auch negative Effekte. Also der Niedriglohnsektor in Deutschland ist massiv gewachsen. Bis heute ist der riesig groß, ist eine Folge. Und wer einen wirklich großen Preis dafür gezahlt hat, ist die Partei von Gerhard Schröder gewesen. Die SPD hat viele Anhänger, Mitglieder verloren. Die Zahlen sind damals runtergegangen. Und man muss auch ernsthafterweise sagen, Gerhard Schröder hat seinen Job als Kanzler deshalb auch verloren.
Und hat man es ihm dann im Nachhinein gedankt?
Also ich würde das gerne noch einmal ergänzen bei Dagmar. Ich habe auch noch mal nachgeschaut in den Archiven, in den Zeitungsarchiven. Und der Schröder hat am Ende die Wahl dann ja doch relativ knapp gegen Angela Merkel verloren. Aber kurz nachdem er diese Ankündigung gemacht hat, da ist es wirklich, sind die Zustimmungswerte einfach nicht für ihn gestiegen. Und er hat bei Veranstaltungen auch kritisiert, dass die Bereitschaft zu Veränderungen dann ein Ende hätten, wenn es um Einschränkungen bei sich selber geht. Also er kritisiert die Gesellschaft relativ massiv. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Mehr zu glauben, dass wenn Friedrich Merz und die Regierung oder Schwarz-Rot jetzt diese Reform durchzieht, dass sie danach, oh Wunder, im Herbst oder Anfang nächsten Jahres in den Umfragewerten wieder sehr weit oben stehen werden. Also zumindest bei Schröder war das damals im ersten Jahr danach nicht. Und klar, jetzt wird immer gesagt, er hat wichtige Reformen angestoßen und man kann vielleicht sagen, vielleicht ist für Friedrich Merz tatsächlich das beste Szenario, er zieht diese Reformen durch und danach überlässt er das Feld dann tatsächlich vielleicht einem Herrn Wüst und Vielleicht dankt man es ihm dann in 10 Jahren.
Das finde ich total spannend. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, hat man eine gewisse Freiheit. Und wenn man sich als jetzt 70-jähriger Friedrich Merz entscheidet und der Koalitionsvertrag hat den Titel Verantwortung für Deutschland, wenn er das Ding jetzt durchzieht und sich nicht ständig nervös machen lässt und auch die Nerven behält und nicht, wie es damals bei Schröder war, der hat nämlich damals, hat die SPD in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl verloren und er hat die Nerven verloren und dann hat er dafür gesorgt, dass es vorgezogene Bundestagswahlen gab, die hat er dann knapp gegen Merkel verloren. Also wenn Merz die Nerven behält und einfach auch mal vielleicht erträgt, dass die CDU bei Landtagswahlen nicht so erfolgreich ist und das durchzieht und dann eben, wie es Juli sagt, einem Jüngeren dann bei der nächsten Bundestagswahl, einem frischen Kandidaten das Feld überlässt, das könnte vielleicht hilfreich sein.
Die Nervosität ist auch deswegen so groß, weil die AfD gerade in den Umfragen sehr gut dasteht. Bundesweit liegt sie knapp vor der Union und in Sachsen-Anhalt, 3 Monate vor der Landtagswahl im September, wird sie bei 42% gesehen. Juli, wie blickt die AfD auf das Flattern in der Regierungskoalition? Da haben wir ja vorhin schon mal so angedeutet, die dürfte sich doch freuen, oder?
Ja. Die schaut da mit großer Genugtuung hin, lehnt sich zurück und denkt sich, das läuft ja hier doch alles perfekt. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass die AfD in den letzten Monaten, also seit eigentlich nichts anderes macht, als Friedrich Merz zu attackieren. Aber man selber stellt ja gar keine Konzepte vor, wie man sich, oder hat irgendeine Einigkeit, wie man sich selber positioniert.
Ja, wir kennen ja
die Debatte der.
Also das wundert mich, reicht das denn, einfach sich zurückzulehnen und die Union zu attackieren, wenn man selber eigentlich irgendwie gar nichts auf dem Plan stehen hat? Reicht das für die Wählerinnen und Wähler?
Ja, offenbar schon, kann man ja im Moment sagen, wenn man sich die Umfragewerten anschaut, dann reicht das im Moment für die Wähler, weil die Wähler ja auch die AfD, sie ist gerade in Ostdeutschland eine Volkspartei, also die identitätsstiftend ist, aber es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass sie da eine Klarheit wollen, was zum Beispiel die Frage der Wehrpflicht angeht oder nicht. Und jetzt gerade vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt merkt man es noch viel mehr, dass gerade auch aus der Bundes-AfD man sich doch sehr zurückhalten möchte, sich in irgendeiner Form zu positionieren, weil keiner dafür verantwortlich sein möchte, dass dann am Ende womöglich doch die Umfragewerte runtergehen. Also man lehnt sich zurück und schaut sich an, was da in der Regierung passiert.
Gibt es denn Unterstützung vom AfD-Bundesvorstand? Also sagen die irgendwie, komm, wir packen das und das an, um den Landesverband in Sachsen-Anhalt zu unterstützen?
Also man betont auch in meinen Hintergründen doch sehr deutlich, dass das Personal in Sachsen-Anhalt, dass die das alleine machen, dass das eine Wahl auf Landesebene ist. Aber es ist schon so, dass wir auch hören aus dem AfD-Ressort, dass da doch auch ganz gut an Finanzspritzen auch reingegangen sind aus der Bundes-AfD und man da jetzt auch nochmal nachgelegt hat, dass die AfD in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Mittel hat für den Wahlkampf, als das in anderen Landeswahlkämpfen der Fall gewesen ist, was wohl auch daran liegt, dass es doch ein höheres Spendenaufkommen gibt, aber eben auch, dass die Bundes-AfD da doch noch reinbuttert. Also man will die AfD in Sachsen-Anhalt unterstützen und am Ende ist das aber auch schon immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise ich höre immer so, da schlagen so zwei Herzen in einer Brust, gerade in der Bundes-AfD, dass man schon der AfD in Sachsen-Anhalt Erfolg wünscht und es wäre natürlich ein großes Zeichen für die AfD, sollten sie da die absolute Mehrheit bekommen. Im Moment liegen sie ja in den Umfragen knapp über 40%, das würde noch nicht reichen. Aber wenn sie das bekommen werde, wäre das natürlich ein großes Zeichen für die AfD. Gleichzeitig höre ich doch auch immer wieder, dass man große Sorgen hat, dass man nicht genügend Personal hat in Sachsen-Anhalt, um sowas dann stemmen zu können. Und gleichzeitig eben auch die Sorge ist, wenn man da in Sachsen-Anhalt scheitern würde, dass das dann doch negative Auswirkungen auf die Bundes-AfD hätte. Also das ist so ein bisschen...
Ja. Aber es ist auch so, wenn die AfD das schaffen sollte, zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten in Deutschland zu stellen, das höre ich jetzt zum Beispiel auch von CDU-Politikern, dann kann man nicht unterschätzen, was das für eine Wirkung hier in Berlin auslösen würde. Da sagen dann Politiker, dann wird hier nichts mehr so sein wie vorher. Das wird eine solche Unruhe, würde das hier auch wieder in den Berliner Betrieb reinbringen. Man muss sich dann fragen, was macht dann die Union damit? Ja, wie verhält man sich da? Bleibt die Brandmauer stehen? All diese Dinge werden dann hier reingetragen werden. Deswegen, wenn die AfD das schaffen sollte, am 6. September mit Ulrich Siegmund einen Ministerpräsidenten zu stellen, das hätte eine ungeheure Wirkung hier auf den Politikbetrieb.
Also es ist so, dass die AfD jetzt zuletzt eine AG-Regierungsbeteiligung gegründet hat. Also muss jetzt so erstmal wissen, natürlich steht diese Brandmauer und es ist erstmal relativ unwahrscheinlich, dass in der nahen Zukunft die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Gleichzeitig ist natürlich, wir haben eben gerade darüber gesprochen, die Situation doch sehr viel Unruhe in der Regierungskoalition und da gibt es schon in der AfD jetzt auch Überlegungen, ja, also was wäre denn, wenn es eine Minderheitsregierung wäre oder wie könnte man an Regierungsbeteiligung kommen? Da gibt es eben, wurde eine AG gegründet. Das heißt also, man möchte signalisieren, dass man bereit wäre, aber so sehr konkret schaut man es sich dann jetzt doch noch nicht an. Das wabert so ein bisschen, ist mein Gefühl in der Partei, aber so ganz konkret und strategisch geht man das nicht an. Das ist, glaube ich, auch, man denkt immer mehr, dass die Partei da in vielen Bereichen sehr strategisch ist. Meine Erfahrung der letzten 6 Jahre, die ich die beobachte, da ist nicht immer so viel Strategie dahinter, wie man sich vorstellt. Und es gibt auch einige, die sagen, ja, ist ja bislang auch so hat es ja ganz gut geklappt und dem kann man ja auch nicht widersprechen.
Und die Union, wie reagiert die auf Bundesebene?
Naja, die hat jetzt eine Broschüre aufgelegt, wo sie in einzelnen Bereichen sozusagen Gefahren aufmalt. Was wäre, wenn die AfD an die Regierung käme? Und man geht wirklich auch in fast jeder Bundestagsrede, geht man auf die AfD ein, man nimmt, knöpft sie sich wirklich vor und versucht sie jetzt sozusagen inhaltlich auch zu stellen, dass man sagt, wenn die an die Macht kommen, an die Regierung kommen, dann passiert XYZ. Und damit versucht man jetzt eben wieder so ein bisschen in die Offensive zu kommen.
Und ist sowas sinnvoll? Bringt das was?
Also ich glaube nicht, dass sie damit die AfD-Wähler zurückholen. Ich finde aber schon, dass man durchaus auch ja nochmal klar machen kann, wofür die AfD steht. Es wurde ja zuletzt immer mal wieder so kolportiert, ja, wenn es die Brandmauer nicht gäbe, dann könnten die CDU oder die Union und die AfD wunderbar zusammenarbeiten, etwa in Migrationsfragen oder in Wirtschaftsfragen. Und was mich da immer schon so ein bisschen irritiert hat, dass man eigentlich wenig darauf geguckt hat, dass man ja doch sehr unterschiedliche Grundpfeiler hat. Also, und das wird in dieser Broschüre nochmal deutlich gemacht, eben, dass viele, also einige Leute in der AfD Gerichtsurteile etwa nur anerkennen, wenn sie in ihrem Sinne sind und sonst die Unabhängigkeit der Gerichte, was ja ein zentraler Punkt in unserem Grundgesetz ist, für nicht so zentral halten, dann kann man sagen, und die CDU versteht sich ja als Rechtsstaatspartei ganz stark, dann kann man sagen, die CDU ist ja gegründet worden aus dieser nach der Nazi-Zeit nie wieder, ist ein ganz starkes Element der Identität der CDU. In der AfD haben wir auf der anderen Seite Akteure, die den Holocaust verharmlosen. Also es gibt wirklich relativ viele Punkte, die Basis eigentlich, wo es sehr große Unterschiede gibt zwischen der AfD und der CDU. Und das vergisst man manchmal in den aktuellen Debatten.
Die CDU, die Europapartei. Die AfD ist die Partei, die im Grunde die EU zurückbauen will zum reinen Wirtschaftsraum. Das sagt auch Friedrich Merz in fast jeder Rede. Jens Spahn sagt es in fast jeder Rede. Das ist sozusagen der Gründungsmythos der CDU. Das geht einfach nicht mit dieser AfD. Das machen sie klipp und klar in jeder Rede deutlich. Aber bisher zahlt es ja beim Wähler nicht ein, wenn wir auf die Umfragewerte gucken. Und 6. September, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, möglicherweise zum ersten mal ein AfD-Ministerpräsident. 2 Wochen später, Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, da liegt die AfD auch auf Platz 1, in diesem Fall dann vor der SPD von Manuela Schwesig. Also es zählt offenbar, zahlt es nicht ein bei den Wählern.
Nein, und man muss eben sagen, bislang hat die CDU, die Union, aber natürlich auch die anderen Parteien kein Konzept gefunden gegen die AfD. Sie haben keine eigene Erzählung gefunden, was ich bemerkenswert fand, war letztens diese Aussage von Bärbel Baas, dass man keinen gemeinsamen Plan habe mit dieser Regierung. Das ist natürlich ja sehr ernüchternd. Und die AfD hat eine Erzählung, die ist vorwärts zurück in die Vergangenheit. Aber sie hat ihre Vision. Also sie macht auf der einen Seite, zeichnet sie sehr dystopisch die Situation mit der aktuellen Regierung. Aber sie liefert den Menschen auch Identität und eine Verankerung.
Also wenn ich das zusammenfassen darf, ich glaube, es bleiben nervöse Zeiten. Und von daher danke ich euch, Dagmar Pepping und Juli Kurz, heute schon mal für euer Nervositätsmanagement, zumindest für den heutigen Tag, und fürs Einordnen. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann lasst uns gerne Sterne da, abonniert uns oder empfehlt uns auch gerne weiter. Und wenn ihr nach all dieser Nervosität in Berlin noch Lust auf etwas mehr Streitkultur habt, allerdings gut gelaunt und mit meinungsfreudigen Argumenten, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Politikum mit Max von Malotki. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um die teure Fußball-WM und um die Frage, warum viele Menschen in den USA Demokratie viel persönlicher nehmen als wir hier in Deutschland. Klug und angenehm pointiert. Politikum findet ihr in der ARD Sounds App und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Ich sage vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche. Genießt das schöne Wetter.